288, die Strophen 1, 4 und 5. Nun jauchzt dem Herrn alle Welt.
daran das erste Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Martin Luther erklärt das im kleinen Katechismus so. Wir sollen Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen. Und der Heidelberger Katechismus dazu, Gott will, dass ich allen Götzendienst, alle Zauberei und Wahrsagerei, allen Aberglauben, auch das Anrufen der Heiligen oder anderen Geschöpfe meide und fliehe, damit ich meiner Seele Heil und Seligkeit nicht verliere. Stattdessen soll ich den einen wahren Gott recht erkennen, ihm allein vertrauen und in aller Demut und Geduld von ihm allein alles Gute erwarten. Ihn allein soll ich von ganzem Herzen lieben, fürchten und ehren, so dass ich eher alle Geschöpfe preisgebe, als im geringsten gegen seinen Willen handle. Amen.
Amen. So lasst uns Gott um sein Erbarmen bitten. Gott, schön ragt empor sein Gipfel, daran sich freut die ganze Welt. Der Berg Zion, fern im Norden, die Stadt des großen Königs. Wenn wir an Jerusalem denken, wird in uns diese alte Sehnsucht wach. Die Sehnsucht nach dem Ort der Erlösung, an dem Leid und Geschrei endlich vergehen, weil du aus deiner Verborgenheit trittst, alle Tränen abwischst und den Tod verbannst. Aber du hast schon der irdischen Stadt deine Treue geschworen auf ewig. Du nimmst teil an all den irdischen Nöten, die ihr keine Ruhe lassen. Dein Herz hängt immer noch an ihr. Gott, lass uns das nicht übersehen, wenn wir an Jerusalem denken. Weck auch in uns liebevolles Interesse an seinem irdischen Geschick, dass das Geschick der Welt ist. Und lass uns nicht müde werden, für seinen Frieden zu hoffen. Heile du selbst die Zerrissenheit, unter der Jerusalem so leidet. Und mach deine Stadt bald zu einem Ort, an dem sich Menschen aus allen Völkern ungebrochen an deinem Licht freuen können. Sei auch unserem Leben Licht und erbarme dich unser. Amen. Gott lässt uns Erbarmen widerfahren. Wahrlich, das ist Gott, unser Gott für immer und ewig. Er ist's, der uns führet. Halleluja. Amen. Lied 289, die Strophe 2. Er hat uns wissen lassen.
Wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist, und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Deckt sie vielmehr auf. Denn was von ihnen heimlich getan wird, davon auch nur zu reden, ist schändlich. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es: Wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten. So wird dich Christus erleuchten. Selig sind, die das Wort Gottes hören und bewahren. Amen.
Amen.
Heute ein Glaubenszeugnis von Friedrich von Bodelstein. Wenn die Christenheit diesseits und jenseits des Meeres sich besinnen wollte, wie unermesslich viel sie zu tun hat, um das Elend zu lindern, die Versinkenden zu retten, den Heimatlosen eine Heimat zu schaffen und das Licht des Evangeliums in die dunkelsten Winkel scheinen zu lassen, wir hätten wahrhaftig keine Zeit, uns zu zanken um irdische Dinge. Sonne der Gerechtigkeit, Lied 263, die Strophen 1, 4 und 6.
Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er das gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, machte daraus einen Brei und strich den Brei auf die Augen des Blinden und sprach zu ihm: Geh zu dem Teich Siloam, das heißt übersetzt Gesandt, und wasche dich. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Jesus Christus, Bruder und Freund unseres Lebens, Licht der Welt und Salz der Erde hast du uns genannt. Sei und bleibe an unserer Seite, dass wir Teil deines Lebens bleiben. Dann können wir dem Zweifel an Gott und der Dunkelheit der Seele und der Geschmacklosigkeit des Alltags dein Licht und Salz entgegenhalten. Du bist unsere Hoffnung für Leib und Seele, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Ich lese eine Predigt von Manfred Bauer. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war, der da ist und der da kommt. Amen. Ehrlich gesagt, hineinversetzen kann ich mich nicht. Was bedeutet es, blind zu sein? Was bedeutet es, die bunten Farben nicht sehen zu können? Den blauen Himmel, die grünen Wiesen, das Rot der Lippen, die Farben des Regenbogens? Was bedeutet es, blind zu sein oder in irgendeiner anderen Weise mit einer Behinderung leben zu müssen? Ich kann mich nicht hineinversetzen, obwohl mir solche Menschen schon öfter begegnet sind. Auch wenn ich versuche, ihnen behilflich zu sein, ihnen gerecht zu werden, wirklich hineinversetzen, in solche Menschen kann ich mich nicht. Was sie bewegt, was sie empfinden, wonach sie sich sehen. Im Grunde geht es mir wie den Jüngern Jesu. Ich versuche, mich dem Problem theoretisch zu nähern. Da sind Fragen und sie beginnen mit dem Wort: Warum? Und die Fragen gehen von unserem Idealbild aus, das wir uns vom Menschen machen. Ein Mensch sollte gesund sein, Hauptsache gesund. Ein Mensch sollte gut sehen und gut hören können, kräftig ausschreiten, ordentlich zupacken. Und eine ausreichende Intelligenz sollte er auch haben. Menschen mit Behinderung? Nein. Nach der Schuld fragen wir sicher nicht zuerst, wie es von den Jesus-Jüngern erzählt wird. Selber schuld? So zu reden oder auch nur zu denken, das traut sich wohl keiner von uns. Schuld der Eltern? Nein, das auch nicht. Nach unserem heutigen Verständnis liefe es ja darauf hinaus, dass sie während der Schwangerschaft einen Test hätten machen sollen und dann entscheiden, soll das Kind leben oder lieber nicht. Vollkommen zu Recht wird das in unseren kirchlichen Kreisen mit großer Zurückhaltung betrachtet. Aber Hand aufs Herz, schön wäre es schon, wenn nur gesunde Kinder geboren werden würden. Und wer sich das wünscht, der wünscht es sich wohl auch im Interesse der Kinder. Wie gesagt, wie die Jesus-Jünger versuchen wir, uns dem Problem theoretisch zu nähern. Wenn es ein Problem gibt, diskutieren wir gern darüber. Nun aber gibt es nicht nur das Problem der Behinderung. Es gibt Menschen, die mit Behinderung leben müssen. Und wir begegnen ihnen. Unser erster Gedanke, und wir glauben schon, dass wir es von Jesus gelernt haben, ist ein ganz anderer. Nicht die Frage nach Schuld und oder Schicksal bewegt uns, sondern wohl eher die Frage, wie wir denn am besten helfen können, so wie Jesus geholfen hat. Wie viele Spendenaufrufe werden uns wohl jedes Jahr in den Briefkasten und damit ans Herz gelegt? Wer kennt sie nicht, die Christoffel-Blinden-Mission zum Beispiel? Helfen, Barrieren abbauen, alles tun, was das Behinderung die betroffenen Menschen so wenig wie möglich behindern. Behinderte sind nicht behindert, sie werden behindert. Das haben wir gelernt und da ist einiges erreicht worden. Noch lange nicht genug, gewiss. Und deshalb würden wir, wenn wir mit Jesus einem Blinden begegnen, ihn fragen wollen. Jesus, was können wir denn noch tun, um dem Blinden das Leben leichter zu machen? Da überrascht es nun, und wenn wir ehrlich sind, ist es beinahe schockierend, was uns von Jesus berichtet wird, wie er selbst die Begegnung mit dem Blinden deutet. An ihm, dem Blinden, sollen Gottes Werke offenbar werden. Dazu lebt er. Dazu ist er blind geboren. An ihm soll etwas demonstriert werden. Haben wir Jesus da richtig verstanden? Sollte das wirklich so sein, dass ein Mensch nur deshalb Jahre seines Lebens, seine Kindheit, seine Jugend als Blinder verbringen musste, damit er dann in der Begegnung mit Jesus dazu dienen kann, anderen Leuten die Augen über Jesus zu öffnen? Doch halt, die Augen öffnen. Jetzt ist wohl unversehens ausgesprochen, worum es wirklich geht. Die Augen öffnen über Jesus. Und sollen die Augen geöffnet werden über Jesus? Wer denn Jesus wirklich ist, das soll sichtbar werden. Mit anderen Worten, nicht nur der Blinde ist blind, die mit ihm zu tun haben und die mit Jesus zu tun haben, die sind blind. Wir auch? Als Text für die Predigt sind nur die ersten 7 Verse aus dem 9. Kapitel des Johannesevangeliums vorgelesen worden. Jesus und die Frage der Jünger, wer ist schuld? Und Jesus und die Heilung des Blinden, wie kann er sehend werden? Es wäre freilich besser, das ganze Kapitel in den Blick zu bekommen. Da treten ja noch die Pharisäer auf. Also diejenigen, die damals als Sachverständige in Glaubensdingen galten, die es nicht wahrhaben wollen, dass Jesus in Gottes Namen redet und handelt. Die Eltern des Blinden kommen auch noch dazu. Sie wollen sich am liebsten aus der ganzen Geschichte raushalten. Sie haben Angst, sich mit denen anzulegen, die die Macht haben. Und dann gibt es eine erneute Begegnung zwischen Jesus und dem nun sehend gewordenen. Hier wird nun ganz deutlich, worum es im 9. Kapitel des Johannesevangeliums eigentlich geht. Schließlich endet das Kapitel mit einem Wortwechsel zwischen Jesus und den Pharisäern. Vielleicht lesen Sie es zu Hause einmal in Ruhe durch. Ich will mich auf das Wesentliche beschränken. Die zweite Begegnung Jesu mit dem Blinden wird zum eigentlichen Höhepunkt der Geschichte. Der kann nun sehen, aber es wird deutlich, dass er eigentlich immer noch blind ist. Dass die wirkliche Heilung immer noch aussteht. Ich lese die Verse 35 bis 38. Jesus fragt ihn: Glaubst du an den Menschensohn? Er antwortete und sprach: Herr, wer ist es, dass ich an ihn glaube? Jesus sprach zu ihm: Du hast ihn gesehen, und der mit dir redet, der ist es. Er aber sprach: Herr, ich glaube, und betete ihn an. Nicht die Behinderung ist sein eigentliches Problem. Dass er Jesus nicht erkennt, das ist seine Blindheit. Und das ist die Blindheit seiner Eltern, die nur Angst hatten um sich selber. Und das ist die Blindheit der Pharisäer, die da meinten, alles über Gott ganz genau zu wissen. Und es ist auch die Blindheit der Jesusjünger, die angesichts der Begegnung mit dem Behinderten nur darüber nachdenken, wie es mit der Schuld ist. Ob es die eigene oder die seiner Eltern sein mag. Die Menschen, die uns vorgestellt werden, sind allesamt blind. Blind für Jesus, blind dafür, wer Jesus wirklich ist. Jesus ist kein tüchtiger Arzt, der nur Wunder vollbringt. Wer Jesus wie der Blindgeborene nur als Heiler sieht, dem kann man sich anvertrauen. Der ist blind. Ist Jesus ein Mensch, der einem am Ende nur Schwierigkeiten einbringt? Wer ihn, wie die Eltern des Blinden, nur als einen sieht, der einem nur Schwierigkeiten einbringt, der ist blind. Ist Jesus ein Lehrer in Glaubensdingen? Wer ihn, wie die Pharisäer, nur als Lehrer sieht, dem man folgen kann oder den man bekämpfen muss, der ist blind. Wer Jesus, wie seine Jünger, nur als Diskussionspartner für knifflige Fragen sieht, der ist blind. Liebe Geschwister, wer ist Jesus wirklich? Johannes, der Evangelist, lässt Jesus selbst die Antwort geben. Ich bin das Licht der Welt. Jesus bringt nicht nur Licht für die Augen, er bringt Licht in die Welt. Man muss es eigentlich gar nicht erklären, dass es in der Welt hell wird, das ist nicht nur eine Frage des Sonnenaufgangs. Wir kennen die dunklen Stellen der Welt ganz genau, die Schattenseiten des Lebens, die Gegenden, wo es ganz finster aussieht. Auch die dunklen, verborgenen Seiten unseres eigenen Herzens. Licht, das ist viel mehr als die Farben des Regenbogens. Licht sehen können, das bedeutet die Farben der Liebe erkennen, der Freude, des Friedens. Die ganze Fülle dieser Farben will Jesus uns vor Augen führen. Für dieses Licht will er uns die Augen öffnen. Die Farben des Lichtes Gottes. Da gibt es nun wieder ein ganzes Spektrum von Wörtern. Es wäre sehr reizvoll, jetzt gemeinsam nach Wörtern zu suchen, die das Spektrum des Lichtes, für das Jesus uns die Augen öffnen will, beschreiben. Aber wir können uns zum Beispiel auch an die Wörter halten, die uns die Bibel benennt. Haben Sie noch die Lesung aus dem Epheserbrief, die Epistel des heutigen Sonntags, im Ohr? Da heißt es in Kapitel 5, die Frucht des Lichtes ist lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Dafür öffnet Jesus uns die Augen, das Licht der Güte. Gütig sein, auch wenn das Wort nur selten noch gebraucht wird. Wir wissen es schon noch, wie wohltuend gütige Menschen sind. Es sind wohl die, die Jesus in der Bergpredigt sanftmütig und barmherzig nennt. Das sind ganz wichtige Farben im Licht Gottes. Menschen, die solches Licht verbreiten wollen, werden heute manchmal Gutmenschen genannt. Man glaubt, sie seien fern aller Realität und was sie wollen, ließe sich niemals verwirklichen. Gutmenschen, die so reden, so abfällig, so resigniert, die können wohl nur den harten Kontrast kennen. Hell und dunkel, schwarz und weiß. Sind es blinde Menschen, blind für die bunten Farben des Lichtes Gottes? Dann will ich gern ein Gutmensch sein. Ein gütiger Mensch. Ich will es sein. Leider gelingt es mir zu selten. Ich kann nur bitten, dass Jesus mir immer mal wieder die Augen öffnet. Die Frucht des Lichtes ist lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Dafür öffnet Jesus uns die Augen. Das Licht der Gerechtigkeit. Gerecht sein. Wir alle kennen den schmerzlichen Unterschied zwischen Recht haben und gerecht sein. Wie oft wird die Sehnsucht nach Gerechtigkeit als weltfremdes Wunschdenken bezeichnet? Die Welt ist nun mal ungerecht. Sind das Blinde, die so reden? Blind für die Farben des Lichtes Gottes? Dann will ich gern ein Weltfremder sein und weiter nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Werde ich die Kraft haben, wenn es hart auf hart kommt, mich um der Gerechtigkeit willen verfolgen zu lassen, wie Jesus es in der Bergpredigt sagt? Ich kann nur bitten, dass Jesus mir dazu Kraft gibt. Die Frucht des Lichtes ist lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Dafür öffnet Jesus uns die Augen. Das Licht der Wahrheit. Wahrhaftig sein. reines Herzens sein, mit offenen Karten spielen, mit offenem Visier leben. Wir wissen, dass es als reichlich naiv gilt, so zu leben. Man wird angreifbar, verletzbar. Taktik ist angesagt. Nicht jedem alles sagen. Lieber etwas darstellen, als zeigen, wie man wirklich ist oder gar wie einem ums Herz ist. Die so denken und handeln, sind blind. Blind für das Licht Gottes. Eigentlich möchte ich gern ein wenig naiver werden. Auf Deutsch, werden wie die Kinder. Damit die Menschen, die mir begegnen, wissen, woran sie mit mir sind. Damit wir uns nicht etwas vorspielen müssen. Das ist doch so anstrengend. Wahrhaftig sein. Ich kann nur bitten, dass Jesus mir dazu Mut macht. Eins ist klar, ich kann mich sehr gut hineinversetzen in die Blindheit für das Licht Gottes. Manchmal bin ich wie die Jesus-Jünger und bleibe in der Theorie stecken. Manchmal bin ich verblendet wie die Pharisäer. Manchmal ängstlich wie die Eltern des Blinden. An dem Blinden selbst hat Jesus das Wunder vollbracht, dass er am Ende sagen kann, Herr, ich glaube. Dieses Wunder wird Gott auch an uns vollbringen durch die Liebe Gottes, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Amen. diese Welt lebe und unser Leben nicht verkomme auf einen Weg ohne dich, bitten wir dich. Gib uns Gesichter, die deine Güte zeigen, Hände, die gnädig sind, Herzen, die hören auf Klagen. Gib Gedanken, die Zeit haben fürs Verstehen und Worte, die Töne der Barmherzigkeit kennen. Gott, dass diese Welt aufatme, bitten wir. Nimm den Schrecken aus den Straßen der Städte, von den Wegen durch Wüste und Steppe. Bring den Hass zum Schweigen und denen, die fliehen, gib Heimat und Brot. Und dazu belebe den Geist der Menschen, dass wir tun, was dem Frieden dient. Vater des Lebens, schenke denen, die dich lieben, ein gesegnetes Sterben, dass sie deine Hand spüren, die sie leitet zu dir. So legen wir dir, was uns bewegt, an dein Herz. Unser Vater im Himmel,
geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Unseren nächsten Gottesdienst feiern wir hier am kommenden Sonntag. Er wird von den Lektoren gestaltet. Am Mittwoch tagt das Presbyterium. Am Samstag ist ein Lektorenkurs in Hohenbruch. Zu danken ist für die Kollekte des letzten Gottesdienstes, sie erbrachte 25,30 €. Die heutige amtliche Kollekte in den großen Kasten ist nach Entscheidung des Kirchenkreises für Leib und Seele gedacht. Die Spende in den kleinen Kasten ist für unsere Gemeinde. Die Kästen befinden sich bei den Gesangsbüchern. Gott segne Gebende und Gaben. Amen.
Amen.
Wir bitten deine Güte. Lied 320, die Strophen 7 und 8.
Komme auf euch und bleibe auf euch in Zeit.